Sonntag ist doch wirklich der schönste Tag der Woche, oder? Hey, Gottesdienst zu feiern, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, dann gehen Grüße raus an unseren Campus in Aachen, die heute bei der Predigt das gemeinsam mit uns erleben. Fette Grüße und dicken Applaus an euch in Aachen. Dann ist eine Gruppe unterwegs, die sind, glaube ich, jetzt von Hannover wieder auf dem Rückweg. Die waren beim Rap-Festival. Und falls ihr jetzt im Auto seid, die Leute am Steuer sollten auf jeden Fall beide Hände ans Lenkrad legen und nicht in den Bildschirm des Handys schauen. Ja, kommt gut wieder zurück und schön, dass ihr hier vor Ort seid, weil wir packen eine neue Predigtserie an und die lautet, wie aus Krisen Chancen werden. Der Untertitel, wenn du mitschreibst heute, lautet Zwischen Zerbruch und Neuanfang. Ich erzähle die Geschichte von einem Mann, der wusste, was er tun sollte. Und genau das war sein Problem. Das, was er tun sollte, war zu unbequem, zu riskant, zu groß. Also lief er so weit weg wie möglich. Raus aus der Verantwortung, hinein in die vermeintliche Freiheit. Zunächst verspürte er Erleichterung, endlich Abstand zu bekommen, endlich Ruhe, das weite Meer, neue Umgebung und auch neue Leute. Aber die Ruhe hielt nicht lange. Ein Sturm kam. Nicht nur draußen, auch in ihm. Wind, Wellen, Angst. Er spürte, ich bin auf der Flucht, nicht nur vor Gott, sondern auch vor mir selbst. Irgendwann wusste er, so geht's nicht weiter. Er ließ los, das Wasser umhüllte ihn, Dunkelheit, Stille. Und er dachte, jetzt ist wirklich alles aus. Aber es war nicht das Ende, es war der Anfang. Irgendetwas trug ihn. 3 Tage lang Dunkelheit, Nachdenken, Neuwerden. Dann wieder Licht und Boden unter den Füßen. Ein 2. Anfang. Er wusste jetzt, man kann vor vielem fliehen, aber nicht vor dem, was Gott mit einem vorhat. Und manchmal braucht es genau die Krise, um zu erkennen, wo man wirklich hingehört. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Danke, Heiliger Geist, dass du es lebendig machst bei jedem Einzelnen, dass es ganz persönlich wird. Du bist unser Helfer, du bist unser Tröster, du bist unser Beistand. Du bist der Gott, der lebt und uns niemals verlässt, der niemals schlummert und schläft, sondern immer hellwach ist. Danke jetzt für all die guten Dinge, die du uns mitgeben willst. In Jesu Namen. Vielleicht klingt diese Geschichte, die ich gerade gelesen habe, für dich vertraut. Und tatsächlich, sie beschreibt die Story eines Mannes aus dem Alten Testament. Er ist Prophet von Beruf, sein Name ist Jona und er war der, der vor Gott floh. Und gerade dann in seine Berufung wieder neu hineinfand. Gott macht aus Krisen Chancen, nicht weil sie leicht sind, sondern weil mitten darin Neues wachsen kann, auch in deinem Leben. Genau in dieser Serie wollen wir uns miteinander auf den Weg machen und mal schauen und erkennen, wie Gott in den schwierigen Zeiten bei uns ist und in jeder Krise, davon bin ich überzeugt, auch eine Chance und ein Neuanfang liegt. Ich hoffe so sehr, dass du offen bist für neue, für inspirierende Gedanken aus dem Wort Gottes, dass wir darüber nachdenken, über die Dinge, die unser Leben retten und so gut verändern können. Wenn du deine Bibel zur Hand nimmst, dann geh ins Alte Testament zum Propheten Jona. Wir lesen mal im Original dort die Geschichte dieses Mannes im 1. Kapitel, die 3 Verse. Damit steigen wir mal ein. Jona 1, Vers 1 bis 3. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg. Bis dahin hört sich's noch gut an, oder? Wenn dann nicht die 2. Hälfte des Satzes wäre. Aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Wer wünscht sich von uns nicht, dass Gott ins Leben spricht? Ich denke, jeder. Mal so ganz deutlich seine Stimme hören. Und genau das passiert diesem Mann. Aber anstatt, dass er in die Richtung sich bewegt, in die Gott ihn sendet, tut er genau das Gegenteil. Er flieht vor dem Auftrag Gottes. Zu unbequem der Auftrag, den Gott ihm hier gibt. Wo doch Gott unbedingt jemanden sucht, der gegen die Bosheit dieser Welt nicht abgestumpft ist, sondern der hingeht und sagt, dass es da einen Ausweg gibt. Interessant ist, da macht sich Jona auf den Weg und sofort findet er ein Schiff. Der denkt sich, lass uns doch mal schauen im Süden. Da soll die in Spanien die Sonne schön auf meinem Bauch scheinen. Und schwuppsdiwupps ist auch eine Überfahrt da. Er findet das Schiff und dein Leben im Ungehorsam findet so viele Transportmöglichkeiten, um zu sündigen. Das geht manchmal ganz schnell. Ich weiß nicht, ob Jona das sofort bewusst war. Krisen beginnen oft dort, wo wir den eigenen Weg erzwingen wollen. Vielleicht hat ja Jona gedacht, hey, besser kann es nicht laufen. Das Schiff ist parat, ich gehe an Bord. Wahrscheinlich war die See zunächst ruhig. Die Sonne stand am Himmel und er hat das Leben gefeiert. Hat sich erst noch gar nicht so komisch angefühlt für ihn. Vielleicht hat er gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Selbst meine Reise ist gesegnet. Vielleicht nimmt es ja Gott nicht so ganz genau mit dem Auftrag, den er mir gegeben hat. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Nummer zwei, die Gott beruft. Vieles mag schön und leicht beginnen, wenn wir versuchen, unsere eigenen Pläne entgegen den Plänen Gottes durchzuziehen. Man kann schon an Gott glauben und dennoch so sein eigenes Ding machen ohne ihn. Wenn wir über Krisen sprechen, dann ist vermutlich niemand hier, der das noch nicht erlebt hat. Nach dem Frühgottesdienst hat mich die ein oder andere Person angesprochen und hat gesagt, ey, mir geht's blendend. Ich sag Gratulation, weiter. Ich wünsche dir nichts anderes. Aber wenn wir uns ehrlich machen, weiß jeder, es kommt immer wieder im Leben zu Herausforderungen. Krisen sind auch Teil einer natürlichen Entwicklung. Alle Eltern von pubertierenden Teenagern werden hier ein lautes Amen dazu haben. Krisen in den Wechseljahren, Midlife Crisis, davon spricht man. Überraschende Ereignisse, Dinge, die über Nacht alles verändern. Vielleicht ein Unfall, eine Diagnose beim Arzt, ein ungeborenes Leben, ein Kind, auf das sich Eltern gefreut haben und es stirbt. Manchmal zerbrechen Beziehungen und es stürzt einen in eine Krise, weil Leute einen belogen, betrogen, getäuscht, im Stich gelassen haben. Vielleicht auch Menschen, die du gefördert hast, die du dich investiert hast und plötzlich merkst du, hey, die lassen dich mal richtig fallen. Freunde, Verwandte, je näher sie die Menschen an dir sind und dich enttäuschen, umso größer ist der Schmerz. Vielleicht ist auch jemand enttäuscht von seiner Kirche, natürlich nicht vom Gospelhaus. Aber vielleicht auch. Enttäuscht von Gott, du sagst, Mensch, wie kann denn Gott so still sein und einfach zuschauen in der Situation? Mag sein, dass der ein oder andere vielleicht auch am Livestream sich von Gott im Stich gelassen gefühlt hat, durch das Schweigen. Warum antwortet er nicht? Vielleicht ist es ganz dunkel in dir. Ich habe das bewusst mal in ein Glas getan, um die Innenansicht zu zeigen. Vielleicht sieht es ja genauso bei dir drinnen aus. Dann, hey, hör gut zu. Mein Job heute Morgen ist es, Hoffnung zu vermitteln, Trost weiterzugeben. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass jeder hier aus diesem Gottesdienst rausgeht und sagt, jawohl, da gibt es vielleicht eine Herausforderung. Da bin ich gerade in einer Krise. Aber da gibt es einen lebendigen Gott, der über allem steht, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Man kann mit Krisen ganz unterschiedlich umgehen. Der introvertierte Mensch wird sich isolieren, zurückziehen, andere Menschen meiden, weil da die Befürchtung da ist, oh, vielleicht muss ich mich ja irgendwie erklären. Da gibt es die impulsiveren Menschen, die sind die ganze Zeit dabei am Quatschen und andere auf ihre Seite zu ziehen, anderen die Schuld zu geben. Und das fällt ja auch oft so leicht, wenn man in einer Krise ist, dann zu schauen, hey, wer trägt hier eigentlich die Hauptschuld? Du sagst, wenn du wüsstest, wie mein Elternhaus ausgesehen hat, Oder sagst, in meiner Ehe, mit meinen Kindern, an meinem Arbeitsplatz, wie ich gemobbt werde. Und dann kannst du weglaufen, Dinge verdrängen. Oder du kannst in Selbstmitleid versinken und beides sind keine guten Helfer. Ich bin ja vor einigen Jahren das erste Mal mit Tod konfrontiert worden, bei meiner Mama, in diesem Jahr mit dem Papa. Ich hatte ja vorher nicht wirklich ein Empfinden für echte Trauer, weil Opa und Oma sind viel zu früh verstorben. Das habe ich gar nicht als Kind so richtig mitbekommen. Und dann kannst du ja unterschiedlich darauf reagieren und diese Verhaltensmuster weglaufen, auch ein in Selbstmitleid kommen, ist mir auch nicht ganz unbekannt. Von daher, das wird heute eine sehr persönliche Predigt werden, auch von mir. Du bist nicht allein in der Herausforderung, da sitzen wir alle im selben Boot. Trotzdem funktionieren, selbst wenn es dunkel ist im Inneren. Ich kann mich da wiederfinden beim Weglaufen, sich in Arbeit stürzen. Aber weißt du, das heilt den Schmerz im Inneren nicht. Das heilt die Wunde nicht. Auch nicht der ganzen Welt mitteilen, wie arm du dran bist. Auch das heilt die Wunde nicht. Wir werden sehen, dass es im Leben von Jona ein Eingreifen Gottes gab. Leider verfällt dieser Mann am Ende seines Lebens so wieder zurück in frühere Verhaltensmuster. Ich finde es sehr, sehr traurig. Der letzte Satz, der uns von dem Propheten Jona übermittelt wird, lautet, da spricht er mit Gott und er sagt zu Gott, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Ich hoffe, dass es nicht wirklich sein letzter Satz war, aber es ist das Letzte, das aufgeschrieben ist im Propheten Jona. Gott hat so viel mehr für dich wie dein Selbstmitleid. Gott hat so viel mehr für dich wie Wegrennen. Weißt du, Wegrennen, das ist schon so etwas Menschliches. Das hat begonnen bei den ersten Menschen und zieht sich fort bis in die heutigen Tage. Als Adam und Eva sich entschieden haben, sie wenden sich gegen Gott und gegen seine Pläne, ähnlich wie es Jona hier tut. Da macht sich Gott auf den Weg, genauso wie Gott es bei Jona tut. Und er ruft in den Garten hinein, Adam, Eva, wo seid ihr? Interessanter Ruf, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott sagt, wo seid ihr? Warum? Weil Adam und Eva sich verloren hatten, verlaufen haben. Und Gott geht hinterher, genau wie er dir und mir hinterhergeht in Zeiten der Dunkelheit, der Herausforderung, wenn es in deinem Inneren genau so dunkel aussieht. Jona ist da auf dem Schiff, dann kommt der Sturm, plötzlich ist die Sonne weg, der Himmel verfinstert sich. Es fängt an zu regnen, die See wird rau und die Besatzung bekommt Todesangst. Leute, die professionell unterwegs sind als Matrosen, bekommen Todesangst und sie sagen, irgendeiner der Götter muss da mächtig zornig sein auf uns. Und dann fällt das los auf den Propheten und sie sagen, hey, du bist der, der uns diesen Salat eingebrockt hat. Und sie werfen ihn über Bord, die See wird wieder ruhig. Und dann lesen wir mal im zweiten Kapitel, Jona, zweites Kapitel, der erste Vers. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Das, Leute, war eine ätzende Sache. Ich mag mir nicht ausmalen, wie es gestunken hat. Dieser Bauch des Fisches steht für Dunkelheit, für Stillstand, für Ohnmacht. Ein, finde ich, ungewöhnlicher Ort für einen Gottesdienst, oder? Wir mögen es lieber aufgeräumt, geordnet. An diesem Ort, an diesem ungewöhnlichen Ort, findet Jona den Mut zum Gebet. Im zweiten Vers, im zweiten Kapitel, da betet Jona zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. By the way, das ganze Gebet von Jona ist eigentlich eine Zitatensammlung aus dem Psalm und aus den Klageliedern. Manchmal kommt man an eine Stelle des Lebens, an einen Tiefpunkt, da fällt dir nichts mehr anderes ein und wohl dem, der die Bibel kennt und die ermutigenden Verse zitieren kann und weiß. Und Jona wusste es offensichtlich und er fängt in seiner Verzweiflung, in seiner Todesnot an, genau die Psalmen zu zitieren. Und dann wird dieser finstere Ort zu einem Ort der Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Krisen sind Orte, an denen wir Gott am stärksten, am nächsten begegnen können, in denen wir verwandelt werden, weil wir im Gebet zu ihm schreien. Manchmal ist es auch ein Schrei des Herzens, dein Nachbar kriegt es gar nicht mit, aber in dir ist dieser Sturm, in dir ist diese Dunkelheit. Völliger Tiefpunkt im Leben dieses Mannes Jona. Ich bin irgendwie in meiner Bibellese in letzter Zeit auf Hiskia, den König, gestoßen, der todkrank war und eigentlich war alles erledigt. Niemand, kein Arzt hat ihm mehr Hoffnung gegeben. Und dann schreit er zu Gott und ruft und sagt, verlänger mein Leben. Und Gott hört ihn und schenkt ihm nochmal 15 weitere Lebensjahre hinzu. Hey, ihr Lieben, das ist unser Gott, der sich hinwegsetzen kann über alles, was vielleicht irgendeine Diagnose in deinem Leben ausgerufen hat. Über jede Not, da steht immer noch Gott, der Allmächtige. Und hör zu, er hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Niemanden von uns. Was von außen aussieht wie Scheitern, kann im Zerbruch der Neuanfang sein. Ich möchte euch Mut machen. Gott ist derjenige, der in dein Zerbruch hineinkommt und einen Neubeginn schenkt. Ich habe so überlegt, zu Beginn in der Predigtvorbereitung für diesen Tag, wo habe ich denn so mal die erste Krise meines Lebens so wirklich wahrgenommen? Und das ging in meine Teenager-Jugendzeit zurück. Ich wollte eigentlich Profifußballer werden, nur dass ihr es mal wisst. Berti Vogt hat nicht angerufen. Alle in meinem Alter wissen noch, wer Berti Vogt war. Für alle Jüngeren Julian Nagelsmann. So, der DFB hat sich nicht gemeldet. Pastor wollte ich werden, aber irgendwie waren da so viele Hemmungen in meinem Leben. Wie soll das gehen? Ich hatte schon Angst, vor zwei Leuten über Jesus zu reden, wie dann zu Hunderten. Ja, und meine Eltern haben auch gedacht, Pastor zu werden, ist ein frommer und schöner Wunsch, aber lassen wir ihn erstmal etwas Anständiges lernen. Pastor sein ist auch anständig. Und so fand ich mich schwuppsdiwupps in einem Blaumann wieder. Eine Latzhose in einer Werkstatthalle und eine Lehre als Industriemechaniker begann. Die ersten Wochen, ich glaube, die Firma war nicht so richtig darauf eingestellt, dass ich Lehrling bin. Die dachten vielleicht, ich bin ein Ferienjobber, weil die ersten Wochen stand ich an einer Bohrmaschine. Und 8 Stunden lang war meine Aufgabe, ein Eisenteil einzulegen, den Schraubstock zu schließen und dann zu bohren. Und das ging so 8 Stunden lang jeden Tag. Erschwerend hinzugekommen war der Meister in dieser Werkstatt. Und ich tue ihm nicht Unrecht, wenn ich sage, er war ein cholerischer Mensch. Der auch nicht zurückgeschreckt hat, mal auszuholen. Ja, und dort fand ich mich wieder und dachte, mein Gott, das ist ja der dunkelste Ort, den ich mir vorstellen kann. Und jeder Abend war mit Tränen gefüllt. Und jeder Morgen ging wieder so los. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich war ja gar nicht gewohnt, 8 Stunden am Stück. Als Schüler, hey, da hast du andere Dinge im Kopf, gehst du nachmittags auf den Fußballplatz. Ich war hier. Und dann kam der Moment, an dem der bezauberndste und wunderschönste Mensch einen Ferienjob im Büro dieser Firma machte, sich die Werkstatttüre öffnete und meine zukünftige Frau hereinkam und es war um mich geschehen. Niemals hätte ich gedacht, dass ich dort meine zukünftige Frau finde. In diesem Ort, der so für mich dunkel war, der sich so nach Krise in einem jungen Leben angefühlt hat. Weißt du, Gott kann und er will so gern einen Neubeginn mit jedem Einzelnen von uns. Gehen wir ins 3. Kapitel, Jona 3, wieder die ersten Verse. Da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Mittlerweile war er vom Fisch ausgespuckt. Gott tut dieses Wunder. Und wenn du dich schwer tust mit dieser Geschichte, ob sie wahr ist oder nicht, Jesus selbst, werden wir gleich sehen, beruft sich darauf als eine wahre Geschichte. So, Jona 3, da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Und jetzt kommt mein Lieblingsvers in dem ganzen Propheten. Da heißt es, zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm. Hey, wir haben einen Gott der zweiten Chance. Wir haben einen Gott der zweiten Chance, ihr Lieben. Nichts ist ihm zu schwer und er lässt auch nicht nach. Gott macht sich erneut auf. Er sagt zu Jona, geh in diese große und mächtige Stadt Ninive. Verkündige den Menschen dort, was ich dir auftrage. Und jetzt, das ist so schön, diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Er ergreift die zweite Chance. Nach der Krise folgt nicht ein Zurück ins Alte, sondern ein Schritt in etwas Neues. Gott macht aus unserer Schwäche eine neue Stärke, aus unserem Umweg einen Auftrag. Da findet ein Perspektivenwechsel statt. Gott liegt diese Stadt mit diesen 120.000 Menschen so sehr am Herzen. Er sagt, ich kann nicht einfach zuschauen, wie die Leute verloren gehen. Und Jona geht hinein in die Stadt und er predigt. Die ganze Stadt kehrt um von ihrem bösen Weg. Ja, und natürlich weiß ich, dass die spätere Geschichte, ja, das ist nicht so lobenswert im Leben dieses Mannes. Aber darauf möchte ich heute gar nicht eingehen. Mein Fokus liegt in dieser Predigt darauf, dass Gott uns aus den Krisen herausheben will und uns beschenken mit Dingen, die wir vielleicht niemals erwartet haben, wenn es so dunkel ist. Jona ist der einzig alttestamentliche Prophet, mit dem Jesus sich vergleicht. Interessant ist, dass beide, Jesus und Jona, aus Galiläa stammten. Obwohl die Pharisäer Nikodemus gegenüber behauptet haben, aus Galiläa kam noch gar nie ein Prophet. Fehlanzeige. Aus Galiläa kamen Jesus und Jona. Und was mit Jona geschah, das bezeichnet Jesus als ein Wunder. Komm, wir lesen es mal im Matthäus-Evangelium im 12. Kapitel. Jesus entgegnete ihnen, was seid ihr nur für eine böse und gottlose Generation? Ihr verlangt nach einem Beweis, doch den werdet ihr nicht bekommen. Ihr und eure Zeitgenossen werdet nur das Wunder sehen, das am Propheten Jona geschah. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in den Tiefen der Erde sein. Die Einwohner von Ninive werden am Gerichtstag gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn nach Jonas Predigt kehrten sie um zu Gott. Und dann sagt Jesus, und hier steht jemand vor euch, der größer ist als Jona. Jona weist auf nichts Geringeres hin als auf den Tod und die Auferstehung Jesu. Es wird vorausgeschattet im Alten Testament auf das, was dann mit Jesus geschehen würde. Die Menschen würden Jesus für tot halten. Nach der Kreuzigung, niemand kann das überleben. Aber dann öffnet sich das Grab. Und der Auferstandene ist mitten unter den Jüngern. Er lehrt sie über das Reich Gottes und wird emporgehoben zum Vater. Von der Krise in die Chance. Es gibt Verse, die mir sehr geholfen haben in den letzten Monaten. Matthäus 11, Vers 28 hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Manchmal sind wir so sehr damit beschäftigt, um andere Menschen zu kümmern, dass die eigene Seele dabei auf der Strecke bleibt. Gott will sich auch um dich und um mich kümmern. Nicole und ich haben in letzter Zeit viel reflektiert, auch über unser eigenes Handeln. Wir haben festgestellt, hey, wir waren in diesem Jahr ja so viel unterwegs wie noch nie zuvor. Und wir haben zuweilen auch gesehen, dass das ab und an auch ein Weglaufen war, sich hineinstürzen in Aktivität, anstatt sich dem zu stellen, was an Schmerz und Wunde da ist, und Gott sein Herz hinzuhalten und zu sagen, hier bin ich mit meiner Enttäuschung, mit dem Gefühl, einsam zu sein, ich bringe es dir. Jesus, hör gut zu, er ist der verwundete Heiler. Wenn jemand sich mit Krisen auskennt, dann ist es Jesus. Kaum auf der Welt, schon muss er mit seiner Familie fliehen, wird ihm nach dem Leben getrachtet. Seine Mutter und seine Brüder haben ihn nicht verstanden, hielten ihn für verrückt. Nach seiner ersten Predigt in seinem Heimatdorf wollte man ihn umbringen. Definitiv kein so guter Start in einen Pastorendienst. Sein bester Freund Petrus hat behauptet, ihn überhaupt nicht zu kennen in der Zeit der größten Herausforderung. Einer seiner engsten Mitarbeiter, der die Kasse beaufsichtigt hat, hat Jesus für ein paar Groschen Geld verraten. Alle anderen haben sich vom Acker gemacht. Irgendwie auch verwundet von Gott dem Vater, als Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dennoch war Jesus derjenige, der eben nicht weggelaufen ist, nicht im Selbstmitleid war, sondern im vollen Vertrauen, dass Gott kann. Im vollen Vertrauen, dass Gott derjenige ist, der die Auferstehung bringt. Ich möchte sagen, lauf nicht weg, enttäuscht. Vielleicht musst du mal Lebenstempo ein bisschen runterfahren und wieder ganz ehrlich dich machen und sagen, Gott, hier ist mein Herz, hier ist meine Motivation, hier sind zerplatzte Träume, sind Wünsche, die nicht in Erfüllung gegangen sind, Enttäuschung von Menschen. Nicht länger verdrängen, sondern Wunden loslassen und zu dem Heiler bringen, der einzig und allein in der Lage ist, Lebenswunden zu heilen. Krisen sind Wege, die Gott uns führt, weil er uns noch näher an sein Vaterherz bringen will. Ich hatte vor kurzem für jemanden gebetet. Dann sah ich die Person in einer goldenen Rüstung, aber die Rüstung hatte ein paar Dellen und Kratzer. Im Laufe der Zeit, manche Schlacht geschlagen. Ich betete so um Heilung und erst Tage später zeigt mir der Heilige Geist, das ist auch ein Bild für dich. Und Gott sagt, ich will wieder Glanz in dein Leben hineinbringen. Ich habe gestern im Keller ein bisschen gesucht. Ich wusste, was ich illustrieren will, aber dachte, irgendwas wird im Keller sein. Und da hat sich so eine rostige Krone gefunden. Und die wollte ich euch auf gar keinen Fall heute präsentieren. Und dann habe ich schnell goldene Farbe besorgt und habe sie schön gemacht. Weißt du, ich glaube, dass Gott wieder Schönheit in dein Leben hineinbringen will. Er nimmt sich deiner Seele an, den ganzen Rost, der sich da irgendwie niedergelagert hat, all das Schwere, all das Harte, wo man auch gegen Menschen hart geworden ist, vielleicht auch gegen sich selbst nicht mehr vergeben kann. Und Gott sagt, ich will dich an mein Vaterherz ziehen, dir eine ganz neue Hoffnung und Perspektive geben. Weg vom Schmerz, weg vom Dunkeln, hin zu seinem Licht.